بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، geliebte Brüder, geliebte Geschwister im Islam, ich bitte Allah, dass er dieses Zusammentreffen zu einem Zusammentreffen macht, in das er seine Baraka legt und das er mit Baraka überhäuft. Und ich bitte Allah, dass er uns Nützliches lehrt und dass er uns von seinem Licht schenkt und uns von der Dunkelheit ins Licht führt. Allahumma amin. Und ich bitte Allah, dass er uns hilft, dieses Wissen in Taten umzusetzen. Geliebte Geschwister, wir haben geredet über den Ilm. Der Ilm, das Wissen, ist die wertvollste Ware oder das wertvollste Gut, das der Mensch sich in der Dunya aneignen kann. Wir sprachen über diesen Ilm und über einige Grundregeln bei der Aneignung dieses Wissens. Und wir sagten, dass Ash-Shafi'iyyu rahmatullahi alayh in einem Gedichtvers sagte: لَنْ يَجْمَعَ الْعِلْمَ جَمِيعًا أَحَدُ لَا وَلَوْ حَاوَلَهُ أَلْفَ سَنَةٍ إِنَّمَا الْعِلْمُ عَمِيقٌ بَحْرُهُ فَخُذُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْسَنَةٍ. Also Ash-Shafi'i rahmatullahi alayh erklärt, dass der Ilm ein riesiges Meer ist, das keine Grenzen hat, und er erklärt, dass niemals einer alleine dieses gesamte Meer an Wissen erlangen kann. Und deswegen gibt er dir am Ende einen sehr weisen Ratschlag, indem er sagt: فَخُذُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْسَنَةً. So nehmt von jeder Sache das Beste. Das Beste Wissen, wir fragten uns, was ist das beste Wissen? Und wir kamen zu dem Schluss, dass das beste Wissen das Wissen ist, der Ilm über den Tauhid. Über den Tauhid. Und heute wollen wir uns insha'Allah mit diesem speziellen Ilm über den Tauhid mehr beschäftigen. Und ihr solltet wissen, dass die Gelehrten sagen, dass Al-Ilm minhu ma huwa wajibun ala kulli muslimin wa muslima. Das heißt, das Wissen, es gibt einen Teil davon, der ist wajib für jeden Muslim und jede Muslima. Bal li kulli nas. Das heißt, ist Pflicht für alle Menschen. Eigentlich wären alle Menschen verpflichtet von Allah und sind verpflichtet, diesen Ilm sich anzueignen. Und von diesem Ilm, von diesem Teil, gibt es einen Teil, der so wichtig ist, dass es keinen Islam ohne diesem Wissen geben kann. Das heißt, dieses Wissen ist notwendig, dass ein Mensch überhaupt Muslim wird. Der Ilm, der an sich wajib ist, wenn ein Mensch zum Beispiel Muslim ist und Iman hat und er eignet sich dann nicht diesen Ilm an, dieses Wissen, das für ihn wajib ist, das für ihn verpflichtend ist, so ist er damit ein Sünder und hat eine Sünde begangen. Es gibt aber einen Teil dieses Wissens, das er sich aneignen muss, einen Teil der Wahrheit vom Haqq, dem er nachstreben muss, Wenn er dies nicht tut, dann ist er jemand, der sich vom Dien von Allah und vom Haqq, von der Wahrheit abwendet. الَّذِي أَعْرَضَ عَنْ دِينِ اللَّهِ, der sich vom Dien von Allah abwendet. Was diese Bereiche nun sind, des Wissens, welche sich jeder Mensch aneignen müsste und muss, darüber werden wir in Folge noch reden. Aber es gibt keinen Zweifel, dass das Erste und Wichtigste natürlich ist, At-Tawhid. Was heißt At-Tawhid? Tawhid kommt vom arabischen Wort Wahhada yuwahhidu tawhidan. Also Wahhada yuwahhidu ist das Verb der Vergangenheit und der Gegenwart. Tawhidan ist der sogenannte Masdar. Der Masdar, das nennt man in der deutschen Sprache Verbalsubstantiv. Dieser Masdar ist ein Nomen, das vom Verb entnommen wird. Das Wort Wahhada heißt, eine Sache zu einem machen. Oder mehrere Dinge zu einer Sache zu machen. Das heißt vereinen. In Bezug auf Allah bedeutet es natürlich, yani Allah zu einem zu machen, denn Allah war natürlich nie Teile und ist nicht geteilt in Teile, iyazan billah, sondern Allah ist einer. Und zwar ist er einer in seiner Herrschaft, er ist einer in der Schöpfung, er ist einer in seinem Wissen, er ist einer in seinen Eigenschaften, er ist einer in seinen Namen, und er ist einer in seiner Anbetung. Er ist der eine und der einzige anbetungswürdige Schöpfer des Universums. Subhanahu wa ta'ala. Dies bedeutet Tawhid. Und diesem Tawhid, es gibt keinen Zweifel, dass jeder Mensch verpflichtet ist, diesen Tawhid zu begreifen und ihn zu erlernen und nach dieser Wahrheit zu streben, um dies zu begreifen. So dass Allah im Koran sogar sagt, dass er die Menschen und die Djinn zu nichts anderem erschaffen hat, außer lil-ibada, außer liya'budun, damit sie mir dienen, damit sie Gottesdienst verrichten. Und der Mensch kann nicht Allah zu einem in der Ibada machen, wenn er noch nicht mal weiß, dass Allah einer ist in seiner Existenz und in seiner Schöpfung und dass er der Einzige ist, der den Rizq gibt. Subhanahu wa ta'ala. Also muss der Mensch den Tawhid vollständig vollziehen in allen Bereichen. Und dies, das erfordert Wissen. Und dieser Tawhid, das ist das Gewaltigste, das Allah aufgetragen hat. Demzufolge ist es natürlich das Gewaltigste, was ein Mensch überhaupt erlernen kann. Um den Tawhid in Taten umzusetzen, muss man ihn erst erlernen und muss erst das Wissen darüber haben. Da es keine Taten ohne entsprechendes Wissen geben kann. Und wie Al-Bukhari rahmatullahi alayh in seinem Sahih-Werk sagt, im Kitab al-Ilm, also im Buch des Wissens, Babun al-Ilmu qabla al-Qawli wal-Amal. Kapitel, der Ilm, das Wissen ist vor der Rede und vor der Tat. Bevor du sagst und bevor du sprichst und bevor du tust, musst du dir erst Wissen aneignen. لقوله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله. So wisse, dass es keinen Anbetungswürdigen gibt, außer Allah. فعلم. Das erste, was Allah aufträgt, العلم. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. So hat Allah, في كتاب الله, im Buch Allahs, in seinem Buch, begonnen mit dem علم, vor der Rede und vor der Tat. Von daher ist es notwendig, den Tawhid erst zu erlernen. Und damit wird klar, folgende wichtige Grundregel. Das gewaltigste Wissen, das du dir in der Dunya aneignen kannst, ist das Wissen über den Tawhid. Und die gewaltigste Tat, die du setzen kannst, ist, dass du dieses Wissen in Taten umsetzt. Und die gewaltigste Da'wa, die du machen kannst, ist, dass du die Menschen zum Tawhid aufrufst und vom Schirk wegrufst. Und der gewaltigste Amr, das heißt der gewaltigste Ma'ruf, das gewaltigste oder die gewaltigste gute Tat, die beste gute Tat, die es gibt, oder die beste Sache, die du den Menschen überhaupt anbefehlen kannst, ist der Tawhid. أعظم معروف الذي تأمر به أو يمكن لك أن تأمر به. Wenn du jemandem den Tawhid anbefehlst und ihn dazu rufst, und Da'wah bei ihm machst, dann hast du damit Al-Amru bi A'azami Ma'ruf gemacht. Und natürlich, es gibt gute Dinge und es gibt bessere Dinge und es gibt wichtige Dinge im Din und es gibt wichtigere Dinge. Das heißt, wenn wir die Leute aufrufen, dann ist das Erste, zu dem wir sie aufrufen, natürlich der Tawhid, weil er A'azamu Shay ist. Da wir viele Muslime heutzutage hören, die sagen, das Wichtigste ist, dass wir Amr bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar machen, das heißt, das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, wenn wir dies verbinden mit dieser gerade erwähnten Grundregel, dann wird uns klar, dass Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar, dass dies nur möglich ist und nur Sinn macht, wenn man immer mit dem höchsten Ma'ruf, mit dem größten Ma'ruf beginnt, die Leute dazu aufzurufen und sie dazu anzuhalten und ihnen den schlechtesten, den schlimmsten Munkar, das schlimmste Übel untersagt. So sind wir nicht einfach verpflichtet, Al-Amru bil Ma'ruf zu machen und An-Nahyu anil Munkar. Wir sind nicht einfach verpflichtet, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten. Nein, wir sind verpflichtet, das Beste zu gebieten und das Schlechteste zu verbieten. Zuerst. Und deshalb sind wir natürlich verpflichtet, da wir gerade eben sagten, dass das Wichtigste und das Beste Wissen und die beste Tat und die beste Da'wah der Tawhid ist, dass wir die Menschen als erstes zum Tawhid aufrufen und wenn wir ihnen das Gute gebieten, dass wir ihnen als erstes den Tawhid gebieten und versuchen, sie dazu zu bringen, diesen anzuwenden und sie als erstes vom Schirk wegrufen und versuchen, ihnen diesen Schirk zu untersagen. Und wenn jemand kommt und behauptet, dass er Al-Amru bil Ma'ruf und An-Nahyu anil Munkar macht, aber er befasst sich nicht mit dem Tawhid und mit dem Schirk, die Leute zum Tawhid aufzurufen und ihnen den Schirk zu untersagen, dann macht er kein Amr bil Ma'ruf und auch kein Nahyu anil Munkar. Es wird damit wertlos. Es kann zum Beispiel ein Mensch, kann sich einbilden, für eine sehr gute Sache aufzurufen. Zum Beispiel für einige Teilgesetze des Islam. Alaikum assalam wa rahmatullah. Aber wenn er im selben Zuge nicht darauf schaut, den Tawhid zu verwirklichen, auch bei den anderen Leuten, nicht nur bei sich selbst, und ihnen den Schirk zu untersagen, dann hat sein Amru, Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu anil Munkar keine Bedeutung. Weil er das Wichtigste auslässt. Wie soll er Da'wah machen zum Tawhid? Und wie soll er selbst den Tawhid umsetzen, wenn er das Wissen nicht hat? Was der Tawhid ist? Wer kann die Menschen zu etwas aufrufen, ohne dass er weiß, was diese Sache ist? Zu was soll er sie aufrufen? Nein, er muss den Tawhid zuerst erlernen. Und er muss den Schirk erlernen. Den Tawhid, um ihn umzusetzen. Und den Schirk, um sich von ihm fernzuhalten. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Grundregel, die wahrscheinlich die meisten Menschen heute nicht begriffen haben. Selbst jene, die sich Muslime nennen. Und selbst jene, sogar die Muslime sind, haben die Wichtigkeit dieses Satzes nicht verstanden. A'azamu Shay. Was heißt das A'azam? Das heißt, dass der Schirk, das ist die gewaltigste Sünde, die es gibt. Und das muss ein Mensch sich durch den Kopf gehen lassen. Das muss arbeiten im Kopf. Was heißt das? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Was bedeutet dies? Das bedeutet, dass jemand, was ist eine größere Jarima? Was ist ein größeres Verbrechen? 50 Leute umzubringen? Mord. Unerlaubtes Töten. Oder Schirk zu machen? Wenn der Mensch 50 Leute umbringt und danach Taube macht, eine aufrichtige Taube, eine aufrichtige Reue zeigt, dann wird ihm inshallah von Allah vergeben. Der Mushrik, yani der Schirk begeht, wenn er danach Taube macht, wird ihm vergeben. Aber kein Zweifel, dass seine Sünde vorher größer war. Der Schirk begeht und Allah etwas beigesetzt, der hat die höchste, größte Sünde gemacht und begangen, die er überhaupt begehen kann. Und damit ist er viel schlimmer als der andere. Und dies ist vielen Menschen nicht klar. Stellt euch vor, das Abscheulichste, was ihr euch vorstellen könnt in der Dunya, ist niemals so abscheulich wie der Schirk. Das muss man sich verdeutlichen. Einem Mu'min muss das immer klar sein. dass jemand Schirk macht, hat a'azamu zamb. Das ist der schlimmste Zamb, die schlimmste Sünde, die es gibt, so wie das selbst in einigen Ahadith, in den Sahihain, im Sahih Bukhari, Sahih Muslim, erwähnt wird. Vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Somit ist der Muslim natürlich verpflichtet, den Iman und alles, was mit dem Iman und dem Islam zu tun hat, zu lieben und den Schirk selbst zu hassen. Und desto mehr er den Iman liebt und die Zeichen des Iman und alles, was damit verbunden ist, desto höher ist sein Iman. Desto höher seine Liebe dafür ist, desto höher ist auch sein eigener Iman. So heißt es in dem Hadith, den Al-Imam Abu Dawud überliefert. Er sagt, Babu Dalili ala ziyadatil imani wa nuqsani. Kapitel über den Beweis dafür, dass der Iman steigt und sinkt. Dann sagt er in dem Hadith, man ahabba lillah, also der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sagt, man ahabba lillah wa abghaba lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Wer für Allah liebt und für Allah hasst und für Allah gibt und für Allah verwehrt, faqad istakmala al-iman. Der hat seinen Iman vervollkommnet. Den Kamalul Iman erreicht. Und das ist den meisten Muslimen nicht klar. Sie sitzen mit Leuten, die vielleicht sogar sich Muslime nennen oder von ihrer Familie sind, sich Muslime nennen und dann auf einmal beginnen Kufr zu reden und sie sitzen mit ihnen und schenken ihnen Tee an und sagen, La Ba'asiani, wir sind gute Freunde, wir sind Brüder. Der hat soeben den größten Dank vor dir gemacht, den ein Mensch überhaupt machen kann. Das ist schlimmer, als wenn er vor dir Alkohol trinkt, selbst flaschenweise. Oder wenn er Iyadhan Billah Zina macht. Ich erwähne das deswegen so offen und so klar, weil es sein muss. Bei diesem Thema muss es sein. Warum? Weil die meisten Muslime sich dessen überhaupt nicht bewusst sind. Sie haben kein Problem, mit jemandem zu sitzen, der irgendwelche Kufriyat begeht. Der in den Kufr fällt, der Schirk macht. Also, A'zamu ilmin, das gewaltigste Wissen ist das Wissen über den Tauhid, das gewaltigste Wissen, das du nehmen kannst. Die gewaltigste Tat, die du tun kannst, den Tauhid umzusetzen. Die gewaltigste Da'wah, die du machen kannst, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Die gewaltigste Da'wah, der gewaltigste Aufruf, den du tätigen kannst, um die Leute zu einer Sache aufzurufen, ist der Aufruf zum Tauhid und weg vom Schirk. Der gewaltigste Amr bil Ma'ruf, Al-Amru bil Ma'ruf. Das Beste, das du gebieten kannst, ist der Tauhid. Die beste Tat beim Schlechten verwehren. Das heißt, das Übelste, was du verwehren kannst und damit eine sehr gute Tat tun kannst, und die beste Tat, ist den Schirk zu verwehren und den Kufr. Also wird dadurch klar, dass dies die Grundlage dieses Din darstellt. Und dies ist die Sache, wegen der die Propheten, alaihimus salam, entsandt wurden. Nicht in erster Linie, um den Alkohol zu verbieten. In erster Linie, um den Tauhid zu verwirklichen und in den Menschen zu bringen. Das ist der Sinn vom Din. Mit dieser Sache sind alle Propheten gesandt worden. Und dies ist offensichtlicherweise den meisten Menschen nicht bewusst. Insbesondere auch den sogenannten Muslimen nicht und auch den Muslimen leider nicht. Das ist ihnen nicht voll bewusst. Dies ist der Tauhid auf der einen Seite und der Schirk sein Gegensatz, beziehungsweise der Kufr sein Gegensatz auf der anderen Seite. Und nun wollen wir uns fragen, in weiterer Folge, was bedeutet dies für unser praktisches Leben? Wenn das gewaltigste Wissen ist, das Wissen über den Tauhid, und wir sagten, dass dieses Wissen verpflichtend ist für jeden Muslim und jede Muslima, bal li kulli insan, für jeden Menschen, dann ist es natürlich auch das Erste, das ein Mensch sich aneignen muss. Kann ein Mensch sagen, ich lasse das wichtigste Wissen liegen, das ohne dem ich nicht mal Muslim sein kann, und nehme stattdessen das Wissen darüber, dass der Alkohol verboten ist und darüber, dass das und das verboten ist oder das. Oder, noch weiter gedacht, jemand geht und studiert dann vielleicht Physik oder Chemie oder steht Politikwissenschaften oder Geschichte oder Wirtschaftswissenschaften oder Medizin, ohne den Tauhid zu kennen, was soll er für eine Entschuldigung haben? Insbesondere, wenn er stirbt, bevor er diesen Tauhid bekommen kann. Was soll er für eine Entschuldigung haben? Und daraus sehen wir ganz klar, dass das Erste, zu dem du verpflichtet bist, ist, das Wissen über den Tawhid zu bekommen, also das Erlernen des Tawhids. So dann die erste Tat, die du setzen musst, ist, den Tawhid umzusetzen. So dann die erste Dawah, wenn du diese zwei Dinge gemacht hast und fähig bist, Dawah zu machen, ist die erste Dawah, die du machen musst, die Dawah zum Tawhid und weg vom Schirk. Und der erste Ma'ruf, das erste Gute, das du gebieten musst, ist At-Tawhid. Und das erste Schlechte, das du verwehren musst, ist Al-Shirk und Al-Kufr. Es wird jedem von euch allmählich klar werden, dass die meisten Muslime vielleicht schnell sagen, natürlich wissen wir, was Tawhid ist. Jedes kleine Kind weiß, was Tawhid ist. Aber haben sie das wirklich so begriffen? Niemals. Wenn sie es begriffen hätten, dann wären wir heute nicht da, wo wir heute sind. Und nun wollen wir begreifen, was ist dieser Tawhid? Und wie ist das mit dem Anfang? Verstandesmäßig haben wir aus diesen Grundsätzen begriffen, dass das das Erste sein muss, zu dem wir die Menschen aufrufen. Und das finden wir auch in den Nusus, in den Texten. Wir finden das zum Beispiel in der Sunna. Blicken wir in die Sunna. Der Koran an sich beschäftigt sich zum größten Teil mit dem Tawhid, mit der Erklärung des Tawhid und der Erklärung des Schirk. Und mit dem Befehl, dass man Tawhid machen muss und sich vom Schirk abwenden muss. So sagt Allah im Koran, in der 16. Sura, in der 36. Ayah, Surah An-Nahl, sagt Allah, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Und wir haben in jeder Umma einen Rasul entsandt. Warum? Was ist seine Aufgabe? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Auf das ihr Allah anbeten sollt, أَنِعْبُدُ اللَّهَ. Auf das ihr Allah anbeten sollt. Das heißt, hier ist der Tafsir jetzt. Was macht der Prophet? Er geht zu seinem Volk und sagt, أُعْبُدُ اللَّهَ. Dieses An, danach ist es erlaubt, dass das Fi'lul Amr kommt. Und das ist hier der Fall. In dieser Ayah des Koran. Allah macht hier einen Tafsir sozusagen, er erklärt, was ist das, mit dem wir die Propheten entsandt haben. Sie sollen zu ihren Völkern gehen, was sollen sie sagen? Sie sollen sagen, U'budullaha, ani'budullaha, awwalu shay. Das erste, dass ihr Ibadah für Allah machen sollt, wajtanibu al-taghut. Und euch vom Taghut fernhalten sollt. Wajtanibu al-taghut, und zwar fernhalten, das ist, yani hada, ashaddu tahrim, die höchste Form von Verbot. Ijtinab, اجتنبوا الطاغوت, yani haltet euch fern vom Taghut, geht ihm aus dem Weg. Was ist der Taghut? Das ist all jenes, mit dem der Abt seine Grenze überschreitet. Welche Grenze? Yani die äußerste Grenze. Yani die Grenze zum Kufr. Mit dem der Abt seine Grenze überschreitet, ja, von den Dingen, denen er folgt und die er anbetet und denen er gehorcht. Das lässt uns schon begreifen, dass ihm folgen und gehorchen und anbeten Kufr und Schirk passieren kann. Dass du die Person, der du folgst und der du gehorchst oder die du anbetest, dass diese Person jene, oder dieser, das kann auch ein Gegenstand sein. Der Tawhid kann eine Sache sein, kann sogar eine Sache sein, die nur in den Köpfen der Menschen existiert. Also irgendwas, was sie sich vorstellen. Weil die Menschen diese Dinge Allah beigesellen. Und damit wird es ein Tawhid, sofern dieser Mensch selbst damit einverstanden ist. Natürlich Isa ibn Maryam, alayhi salam, ist natürlich kein Tawhid. Wenn wir die Definition komplett machen, ist er kein Tawhid. Warum? Weil er nie einverstanden wäre und war damit, dass man ihn anbetet und Allah beigesellt und ihn zum Sohn Allahs macht, iyadan billah. Also, das ist der Tawhid, der diese Dinge macht und der damit einverstanden ist. Und darüber werden wir inshallah in einem anderen Dars genauer sprechen. Aber das Wichtige ist, dass Allah den ganzen Din dadurch erklärt. Er sagt, die Rusul, yani sind nur zu einem Sinn und Zweck entsandt worden, und zwar zu jedem Volk. Ibadatullah wa jitinabu al-taghut. Auf diese beiden Dinge baut der gesamte Din auf. Ohne diese beiden Dinge gibt es keinen Din. Aber dann, da kannst du noch so viele vermeintlich gute Taten tun, und es wird dir nichts helfen. Denn das ist der Asl, das ist der Grundsatz, das Fundament, das ist das, mit dem die Propheten entsandt wurden. Und nun wollen wir weiterblicken. Wir haben gesagt, der Schirk ist die gewaltigste Sünde. Und dies finden wir, wie ich gesagt habe, zum Beispiel im Koran ebenfalls. So sagt zum Beispiel Allah im Koran in Surat An-Nisa, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Allah vergibt nicht, wahrlich Allah vergibt nicht, dass ihm etwas beigesellt wird. Ein Yushra Kabir. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Und was darunter ist, das heißt, was nicht Schirk ist, alles andere, vergibt Allah, wem er will. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ. Und wer etwas Allah beigesellt, wer Schirk macht, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Das heißt, der ist weit in die Irre gegangen. ضَلَالٌ بَعِيد. Erst. Dann sagt Allah, wiederholt dieselbe Ayah mit einem anderen Ende, ebenfalls in Surah An-Nisa. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Also, der hat eine gewaltige Lüge gegen Allah ersonnen. Das ist das Zweite. Luqman al-Hakim. Woher wissen wir, dass Luqman Hakim ist? So wie Allah in Surah Luqman sagt, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Und wenn Allah sagt, denn wir haben bereits Luqman die Hikma gegeben, dann wissen wir, dass Luqman Hakim ist. Und eine Ayah später sagt Allah, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ. Und als Luqman zu seinem Sohn sagte, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ. Und er wies ihn zurecht, yani er ermahnte ihn, yani unterwies ihn, yani erzog ihn. وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. O mein kleiner Sohn, لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. Geselle Allah nichts bei, mach keinen Schirk. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Der Mensch, wenn er den Koran liest, يتدبر, yani, muss Tadabbur machen, muss tief über den Koran nachdenken. Das ist ein Amr von Allah. Der Mensch ist verpflichtet, der Muslim ist verpflichtet, über den Koran nachzudenken. Allah sagt im Koran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Denken Sie nicht tief über den Koran nach oder sind auf den Herzen Schlösser? Also wenn wir jetzt tief nachdenken, yani Allah sagt, dass er Luqman die Hikma gegeben hat. Und einem Vers danach erklärt er diese Sache. Ja, was ist die Hikma von Luqman? Erstens einmal, dass er seinen Sohn unterweist. Welchen Sohn? Seinen großen Sohn mit 20 Jahren? Kalla. Ya Bunayya. Kleiner Sohn. Also erklärt er seinem Sohn schon im Kindesalter den Din. Dann kommen eine Reihe von Dingen, die er ihm erklärt. Was erklärt er ihm da als erstes? Ya Bunayya la tushrik billah. Mach keinen Schirk. Er sagt nicht, Ya Bunayya la tashrab il khamr. Das ist nicht das Erste, was er sagt. Und danach kommen noch einige Dinge, in denen er seinen Sohn unterweist, sein Söhnchen unterweist. Und dann stellt aber Allah all diesen Dingen den Schirk, yani den Nahyu ani Schirk, ein Nahyu ani Schirk, yani stellt er voran, dass er ihm den Schirk untersagt und ihn unterweist, dass er sich davon fernhält. Ya bunayya la tushrik billah. Und dann, inna shirka, bitta'kid, harfu ta'kid, inna, wahrlich, ashirka la zulmun azim. Lam li ziyadati tawkid. Sagt nicht inna shirka zulmun azim, sagt inna shirka la zulmun azim. Yani bit ta'kid, yani. Bi ziyadati ta'kid. Inna shirka la zulmun azim. Gut, wem bringt er dies bei? Seinem kleinen Sohn. Das erste, was er ihm beibringt, das. Was will Allah von uns? Er will dir erklären, wie wichtig dieser Umstand ist. Dass wir verpflichtet sind, dies unseren kleinen Kindern schon beizubringen. Und dass es deswegen so wichtig ist und dass es das Erste ist, was er ihm beibringt. Und da sehen wir dies bestätigt, was wir vorher durch Denken sozusagen erfasst haben, sehen wir bestätigt im Koran. Beziehungsweise wissen es durch den Koran und unser Verstand bestätigt das, was im Koran steht. Wie ich gesagt habe, das Erste muss sein, das Wichtigste. Also, sagt er, inna shirka la zulmun azim. Wir haben jetzt zulmun azim. Iftira'un azim. Eine gewaltige Lüge, ein gewaltiges Unrecht. Dalalun ba'id. Und dann sagt er, einmal in Surah Al-Ma'idah sagt Allah Ta'ala, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. As the ayah begins, Tamit as Allah, like, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا Es haben diejenigen Kufr begangen. Bereits Kufr begangen. قَدْ حَرْفُ التَّحْقِيق. Yani ist bereits geschehen. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا Diejenigen, die sagten, إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمْ. Dass Allah, er sei der Masih ibn Maryam. وقال المسيح und es sagte der Messias يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم O بني إسرائيل O ihr Söhne von Israel betet Allah an ربي وربكم meinen Herrn und euren Herrn إنه حرف التأكيد بالتأكيد wahrlich wer Allah etwas beigesetzt wer Schirk macht إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة so hat Allah ihm das Jannah verboten hat es ihm verwehrt فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارِ Und seine Zufluchtsstätte ist das Feuer. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ Und für die Ungerechten gibt es keine Helfer. Und für die Ungerechten gibt es keine Helfer. Das sagt Allah über den Schirk. Das alles. Das erste, was der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gemacht hat, als er nach Mekka gekommen ist, zielstrebig in die Kaaba und alle Götzen zerschlagen. Nun, dann blicken wir weiter. Was ist der Tawhid? Und wir werden jetzt inshallah in die Sunna blicken, bi'iznillahi ta'ala, und werden versuchen, jetzt mehr zu verstehen und mehr zu begreifen, was ist der Tawhid eigentlich? In der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gibt es einen Hadith, einen speziellen Hadith, auf den ich das Ganze jetzt aufbauen will, inshallah. Und dieser Hadith ist der bekannte Hadith, den Al-Bukhari wa ghayruhu und andere überliefern. Wir werden uns diesmal nur auf die Überlieferungen, die Al-Bukhari bringt, beschränken, inshallah. Im Sahih. Er überliefert diesen Hadith, das ist der Hadith, in dem Mu'az ibn Jabal vom Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in den Jemen entsandt wird. Und diesen Hadith überliefert Ibn Abbas, radiallahu anhumah. So sagt Al-Bukhari, und er überliefert diesen Hadith in 6 verschiedenen Überlieferungen, in 6 Riwayat. Allein im Sahih-Werk. Und 3 davon sind im Kitab al-Zakat. Eine davon ist fi Kitab al-Maghazi und eine davon ist fi Kitab al-Mazalimi wal-Ghasb und eine davon ist fi Kitab al-Tawhid. Und das ist die letzte, zu der wir inshallah kommen werden. Ich werde das inshallah zusammenfassen, was Bukhari in diesen verschiedenen Riwayat bringt. In der ersten Riwayat sagt er folgendes: Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ba'atha Mu'azan ila al-Yamani faqal. Es wird überliefert von Ibn Abbas radiallahu anhuma, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mu'az in den Jemen entsandte. So sagte er zu ihm. فقال ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله. Rufe sie auf zu der Shahada, yani zum Zeugnis, ja, oder zu der Bezeugung, dass es nichts Anbetungswürdiges gibt, außer Allah, und dass ich, also der Prophet sagt, und dass ich der Gesandte Allahs bin. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Wenn sie dieser Sache folgen und dem nachgeben und das akzeptieren, dann setze sie davon in Kenntnis, dass Allah ihnen bereits auferlegt hat, قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ Denn das Allah ihnen auferlegt hat, بِحَرْفِ التَّحْقِيقِ 5 صَلَوَاتٍ 5 Gebete فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ Jedes Mal, wenn ein Tag und eine Nacht verstreicht. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ ja? Und wenn sie dir ebenfalls in dieser Sache gehorchen und wenn sie dem Folge leisten, dann lasse sie wissen, dass Allah ihnen eine Sadaqa, eine Geldabgabe zur Verpflichtung gemacht hat, welche von ihren Reichen genommen wird und zu ihren Armen zurückgegeben wird. Also er sagt, er verwendet das Wort zurückgegeben. Weil es von ihrem Haq ist. Es ist von ihrem Haq, dass sie es wieder zurückbekommen. At-turaddu ila fuqara'ihim. Das ist sehr daqiq, das ist sehr genau, die Wortwahl. Dies ist das Erste. Das heißt, Er sagt zu ihm, rufe sie auf zu Shahada an la ilaha illallah. Shahadatu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Shahada. In der nächsten Riwayat, die ebenfalls wie Kitab al-Zakat ist, es gibt drei Riwayat im Buch der Zakat, sagt er, innaka taqdamu ala qawmin ahli kitabin. Wahrlich, du wirst sozusagen zu einem Volk kommen, oder zu Leuten, der Ahlul Kitab, der Leute des Buches. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عِبَادَةُ اللَّهِ. So soll das Erste sein, zu dem du sie aufrufst, Allah zu dienen, das heißt der Gottesdienst. عِبَادَةُ اللَّهِ. Was das genau heißt, auf das werden wir noch zurückkommen. Wir realisieren auf jeden Fall, dass er in der ersten Riwayat sagt, wobei die beide von Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma überliefert werden. Und alle diese Riwayat sind alle von Ibn Abbas radiallahu anhuma. Und daran sehen wir auch, dass sich hier jetzt, wir realisieren hier, diese Sache, die ich erwähnt habe, als wir die Grundzüge der Hadith-Wissenschaften besprochen haben, dass es Ar-Riwayat bil-Ma'ana gibt. Und das ist offensichtlich eine Ar-Riwayat bil-Ma'ana. Yani, wir werden sehen, dass die Ma'ana, die Bedeutung all dieser Hadithe einig ist. Die Bedeutung ist an. Wir realisieren jetzt, er hat gesagt, Shahadatu an la ilaha illallah. Die Shahada. Dass es keinen Anbetungswürdigen gibt außer Allah. Und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also dass ich, sagt er, sein Gesandter bin. Das ist das Erste. Im Zweiten sagt er, Ibadatullah. Und dann sagt er, Fa'iza arafullaha. Und wenn sie Allah kennen. Wir realisieren noch einen Unterschied. Er sagt, Falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi. Und so soll das Erste sein, zu dem du sie aufrufst. Das Erste. Und damit finden wir jetzt natürlich eindeutig das bestätigt, was wir vorher gesagt haben, dass das Erste sein muss, zu dem du die Leute aufrufst. Tawhid. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. So soll das Erste sein, zu dem du sie aufrufst. عِبَادَةُ اللَّهِ. Also zweite Sache, عِبَادَةُ. عِبَادَةُ اللَّهِ. Dritte Sache, فَإِذَا عَرَفُ اللَّهَ. Das heißt hier wieder Ibadatullah, der Gottesdienst, dass sie wissen, dass sie Allah dienen müssen, wird dann erklärt mit فَإِذَا عَرَفُ اللَّهَ. Und wenn sie Allah kennen, was heißt das? Das heißt, du kennst erst Allah, wenn du weißt, wie man ihn anbetet. Du kennst erst Allah, wenn du die Ibadah kennst. فَإِذَا عَرَفُ اللَّهَ. Er sagt nicht فَإِذَا عَرَفُ الْعِبَادَةَ. Und wenn sie den Gottesdienst kennen, nein, er sagt فَإِذَا عَرَفُ اللَّهَ. Wenn sie Allah kennen. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ. Also jetzt sagt er فَإِذَا عَرَفُ اللَّهَ. Und wenn sie Allah kennen, wenn sie wissen, wer ist Allah, wie sind seine Eigenschaften, wie sind seine Namen, wie sollen wir ihn anbeten, was dürfen wir, was sind seine Rechte, was sind unsere Pflichten und so weiter. فَإِذَا عَرَفُ اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ. Dann setze sie in Kenntnis, أَنَّ اللَّهَ إِلَىٰ أَخْرِ الْحَدِيثِ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ. In dieser Riwayat. Also, dann setze sie in Kenntnis von dieser Sache, dass das Gebet, dass sie für sie verpflichtend ist, und dann die Zakat bis zum Ende des Hadith. Und daran sehen wir auch eine wichtige Sache, dass er sagt, das Erste soll sein Tawhid. Und erst dann kommt das Gebet. Erst wenn sie dies begriffen haben. Vorher soll er ihnen nicht sagen, dass das Gebet für sie verpflichtend ist. Und bevor sie nicht beten, soll er ihnen gar nicht erst sagen, dass die Zakat für sie verpflichtend ist. Das ist die dritte Riwayah. Oder die zweite. Dann sagt er in der nächsten, فَدْعُهُمْ, also wir beginnen gleich dort in dem Hadith, فَدْعُهُمْ, so rufe sie auf, إِلَىٰ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. So rufe sie dazu auf, dass sie bezeugen, dass es keinen Anbetungswürdigen gibt außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sein Gesandter ist. Okay. Jetzt, die nächsten zwei Riwayat, da kommt nichts Neues vor. In der letzten Riwayat, und die bringt Al-Bukhari in Kitab al-Tawhid. Und das ist auch vom Verständnis von Al-Bukhari, dass er die Hadithe und die verschiedenen Riwayat aufsplittert auf das Werk. Sein Werk ist so geordnet. Sein Werk ist eigentlich auf das Verständnis und auf den Fiqh geordnet. Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. Das heißt, er nimmt die Riwayat und splittert sie auf, er teilt sie so auf in die verschiedenen Kapitel oder beziehungsweise in die verschiedenen Bücher und dann in die verschiedenen Unterkapitel, so dass sie die entsprechende Bedeutung dort erbringen und erzielen. In der letzten Riwayat, die in Kitab al-Tawhid ist, sagt er, إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمٍ من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، إلى أن يوحدوا، لأن فوق ذلك تسوى التوحيد كن فنوحد يوحدوا إلى أن يوحدوا الله تعالى. Also in dieser Riwaya kommt eindeutig das Wort Tawhid vor. Yuwahidu. Und deswegen bringt es Al-Bukhari fi Kitab al-Tawhid. Deswegen hat er das im Buch des Tawhid gebracht. Weil hier das Wort Tawhid vorkommt. Das ist für ihn wichtig. Ja, er will dir damit etwas beibringen. Das hat alles eine Ma'na, das hat eine Bedeutung, wenn Bukhari die Hadithe so aufteilt. Also sagt er, ila an yuwahidullah, also Tawhid. Und damit wissen wir jetzt die Dinge, die wir eben erwähnt haben. Erstens, das erste soll sein, At-Tawhid, zu dem du sie aufrufst. Und dann die nächste Lehre, die wir daraus ziehen, das erste, zu dem du sie aufrufst, ist das Gebet danach. Aber erst, wenn sie dir in dem Folge geleistet haben. In einer der späteren Riwayat sagt er, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ. Also, Rasulullah sagt zu Rasuli Rasulillah, also zu Muaz ibn Jabal, radiallahu anhu, zu seinem Gesandten, das heißt dem Gesandten des Gesandten Allahs, yani Rasuli Rasulillah, sagt er, und wenn sie dir in dieser Sache gehorchen, und das ist ein kleines Detail, dieses Lacker, was in deiner Riwaya vorkommt, ist ein Detail, nämlich der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam macht hier klar, dass ihre Ta'a, yani die Ta'a, zu Allah kann nur zustande kommen, der Gehorsam gegenüber Allah kann nur zustande kommen, im Gehorsam gegenüber Rasulillah. Und der Gehorsam gegenüber Rasulillah kann nur zustande kommen, im Gehorsam gegenüber Rasuli Rasulillah. Wenn Rasulullah einen Rasul zu dir schickt, dann musst du ihm gehorchen. Das heißt, wenn du die Hidayah nicht bekommen kannst und der wahre Gehorsam gegenüber Allah nur stattfinden kann, dadurch, dass du dem Rasul, von Rasulillah gehorchst, was ist denn erst mit Rasulullah? Da musst du ihm mit Babin Aula, da musst du ihm erst recht gehorchen. Ja? Rasulullah. Und deswegen sagt Allah, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Ja? Das heißt, Allah sagt, im Koran, Surah Ali Imran, sagt er, wenn ich da jetzt täusche, das ist die 31. Ayah, glaube ich, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, sprich, wenn ihr wirklich Allah liebt, إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ. Er sagt zu Muhammad, ja Muhammad, sprich, sag, wenn ihr wirklich Allah liebt, فَاتَّبِعُونِ, dann folgt mir. يُحْبِبِكُمُ اللَّهُ, wenn ihr es tut, dann wird euch Allah lieben. Das ist Uslub al-Shart in der Ayah. Das ist der Uslub, der Stil der Bedingung. Allah sagt, فَاتَّبِعُونِ, zuerst ein فِيَعْلُ أَمْرٍ, فِيَعْلُ الْأَمْرِ, ja, sagt, فَاتَّبِعُونِ, so folgt mir, يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ. Das heißt, Allah wird euch dann lieben, wenn ihr das macht, wenn ihr mir folgt. Das heißt, es gibt Leute, die behaupten, wir lieben Allah und wir lieben Allah und so weiter, und dann machen sie nicht das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihnen sagt. Und was ist das für eine Liebe? Allah verneint das, spricht ihnen diese Liebe ab. Und jetzt kommen wir noch zu einer sehr wichtigen Sache, und zwar in diesen Hadithen. Zuerst sagt er, ila shahadati an la ilaha illallah. Also in Shahada, das Glaubensbekenntnis. Dann sagt er, ila ibadatillah. Also ibada. Und dann sagt er, ila an yuwahhidullah, tawhid. Shahada, ibada, tawhid. Tawhid. Und dann sagt er in einer Riwaya, also am Ende sagt er, fa iza arafullah, und wenn sie Allah kennen, also ma'arifatullah, die Kenntnis von Allah. Das ist Wissen. Das ist Wissen. Ma'arifatullah ist Arab. Wenn Sie Allah kennen, wie kennen Sie Allah? Mit Wissen. Wie kennen Sie ihn? Mit Wissen. Ja? Und dann, wenn Sie in der Riwaya vom Kitab al-Tawhid sagte, فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ, und wenn Sie dies wissen, also er sagt, إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُ اللَّهَ تَعَالَى, dass Sie Allah zu einem machen, dass Sie Allah, ja, den Tawhid, dass Sie den Tawhid machen. فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ, und wenn Sie dies wissen, also ma'arifatu al-Tawhid, die Kenntnis vom Tawhid, وَمَعْرِفَةُ اللَّهِ, und die Kenntnis von Allah. Und al-ibada, yani ibadatullah. Und al-shahada. All diese Dinge, was heißt das? Das ist Riwaya bil-Ma'ana. Was heißt das? Dass das eine Sache war. Das ist eine Sache. Das ist eine Sache. Warum? Der Tawhid hat eine Unterteilung. In drei verschiedene Teile. Tawhid al-Rububiyya. Und Tawhid al-Uluhiyya. Und Tawhid al-Asma'i wa-Sifat. الربوبية الله هو الرب يعني رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللي عند فاتح زان رب يعني قلت زان بمعنى erstens خالق wie beginnt diese تربية يعني wie beginnt يعني هو زان das ist die معنى die Bedeutung heißt مربي von رب also Herr im Sinne von der die Welten sozusagen erhält sie von klein bis von Anfang bis zum Ende führt erzieht sozusagen wie als erstes er erschafft sie Allah hat sie erschaffen die Schöpfung Allah ruft sie ins Leben zweite Sache dann gibt Allah ihnen den Rizq dann gibt Allah ihnen den Rizq und versorgt sie und Allah yani yudabbiru al-umur yani fil kaun das heißt er lenkt alle Geschicke im Universum er lenkt alle Geschicke im Universum So ist Allah Ar-Rabb, Al-Khaliq, Al-Raziq, yani der Einzige, der den Rizq gibt, der Einzige, der erschaffen hat und so weiter. Das ist die eine Art von Tawhid. Die zweite ist Tawhidul Uluhiyya und das ist Tawhidul Ibadah. Tawhidul Ibadah. Al-Ibadah, das heißt, der Tawhid in der Ibadah, im Anbeten, im Gottesdienst, dass du niemanden anderen anbetest außer Allah. Und dann Tawhidul Asma'i wa Sifat ist dass Allah in seinen Namen und in seinen Eigenschaften einer ist. Und dass du Tawhid machst in diesen Dingen. Das sind die Eigenschaften und die Namen von Allah, von niemand anderem. Und keiner von den Geschöpfen oder keines von den Geschöpfen ist ihm gleich in diesen Eigenschaften und Namen. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Es ist ihm nichts, auch nur annähernd gleich. Allah. Subhanahu wa ta'ala. Und somit begreifen wir, dass diese drei Arten des Tawhid zu unterscheiden sind. Und warum haben die Gelehrten das unterschieden? In erster Linie, um die folgende Sache zu veranschaulichen. Dass nämlich die Ar-Rusul, die Gesandten, wurden in erster Linie entsandt, um die zweite Form des Tawhid zu berichtigen. Da nämlich die Kuffar von Quraysh, keiner von ihnen sagte, dass es noch einen zweiten Schöpfer gibt. Und keiner von ihnen sagte, dass noch ein zweiter Gott den Rizq gibt. Und keiner von ihnen sagte, dass irgendein zweiter Gott die Umur im Kaun, yani im Universum lenkt. Und wer das behauptet, der soll vielleicht mal den Koran aufmachen. Wie viele Ayat fangen an mit Wala in sa'altahum? Wenn du sie fragst, wer hat die Himmel und die Erde erschaffen und so weiter, gibt es etliche Ayat. La yaqulunna Allah. Mit Tawkid sogar bei einigen Ayat. Dann werden sie sicherlich sagen Allah. Und Allah beschreibt sogar, dass sie, wenn sie in Not sind, dann haben sie Allah angerufen. Weil sie wussten, dass in Wirklichkeit Allah, sie sagten ja auch, dass Allah der Obergott sozusagen ist. Und dass die anderen, sie beten sie nicht an, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, außer damit sie uns zu Allah näher bringen. Also, sie wussten das. Sie glaubten nur daran, dass Allah der Schöpfer ist und der Razzaq und der Mudabbir und der Malik, der die ganzen Dinge besitzt und der das Universum im Endeffekt besitzt und so weiter. Das wussten sie. Aber ihr Kufr fand nicht in diesen Dingen statt. Ihr Kufr fand in Tawhidul Uluhiyya, in Tawhidul Ibadah statt. Im Tawhid in der Ibadah. Dass man Allah zu einem macht. Und deswegen wurden die Propheten, a.s., wurden in erster Linie gesandt, um den Tawhidul Uluhiyya, das heißt den Tawhid in der Uluhiyya, in der Ibadah, wiederherzustellen. Wo sie Schirk gemacht haben, wo sie Kufr gemacht haben, wo sie die Anbetung gerne jemanden anderen sozusagen zu jemanden anderen gelenkt haben. Und das ist sehr wichtig und das ist ein Thema, über das man natürlich noch genauer sprechen muss und das sehr gut erläutert werden muss. Aber es darf nicht so sein, dass die Leute vielleicht glauben, dass ein Mensch, der sagt, La ilaha illallah, es gibt keinen anbetungswürdigen, yani, das heißt es ja, es heißt eigentlich La ilaha. Es gibt nichts Anbetungswürdiges außer Allah. Aber die Menschen glauben, es gibt keinen Gott, das heißt keinen Schöpfer und keinen Herrscher und keinen Razzaq, der den Rizq gibt, der dich versorgt mit Geld und Essen und so weiter. Es gibt keinen außer Allah. Und sie glauben, das ist La ilaha illallah, da haben sie falsch gedacht. Nämlich, wenn das La ilaha illallah wäre, dann wären die Kuffar von Quraysh Muwahhidun. Dann wären sie Leute, die den Tawhid verwirklicht haben. Und es gibt auch heute viele Leute, die meinen, Muslime zu sein, weil sie Tawhid machen, weil sie nämlich sagen, wir glauben eh nicht, dass es einen anderen Schöpfer gibt. Aber sie beten andere neben Allah an. Sie nehmen einen Teil der Anbetung oder einen Teil des Gottesdienstes und lenken ihn zu jemand anderem. Lenken ihn zu jemand anderem. Sie lenken ihn ab. Sie nehmen einen Teil und dienen jemand anderem. Einen Gottesdienst, den nur Allah verdient hat. In dem Moment, wo der Mensch sowas macht, wird er ein Muschrik, sofort. Und wenn auch nur die kleinste Ibadah, yani irgendjemanden anderen oder irgendeiner anderen Sache entgegenbringt, dann wird er damit ein Muschrik. Muschrik und Kafir. Er macht keinen Tawhid mehr, er hat keinen Iman mehr. Alles geht weg. Das ist ein Naqid, yani, Naqidul Iman. Und wenn er tausendmal La ilaha illallah am Tag sagt, das hilft ihm nichts. Gar nichts. Und selbst wenn er akzeptiert, dass Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sein Prophet war und der letzte der Propheten und. Wenn er Shirk, yani Shirkul Ibadah macht, das heißt, Yushriku billahi shay'an fil Ibadah, dass er im Gottesdienst Allah etwas beigesetzt, dann wird er ein Mushrik, ein Kafir. Egal was er bezeugt und egal was er denkt und egal was er in seinem Herzen glaubt. Das hat damit nichts zu tun. Und das war der Grund, weswegen die Sahaba und die Ulama diese Dinge alle als eine Sache betrachtet haben. Ma'rifatullah, Kenntnis von Allah. Wie kannst du Allah kennen, wenn du den Tawhid nicht kennst? Wie kannst du den Tawhid kennen, wenn du die Ibadah nicht kennst? Wenn du Schirk in der Ibadah machst, wie kannst du Tawhid machen? Und der primäre Tawhid, das war bei ihnen, das was das Wichtigste, weswegen die Propheten entsandt wurden und was sie berichtigen sollten, war Tawhidul Ibadah. Weil nämlich in dieser Sache machen die Mekkaner Schirk. Und deswegen sagen sie, dann rufe sie auf, ila ibadatillah, dass sie Allah, nur Allah dienen. Na, wenn sie mal nur Allah dienen, dann haben sie Tawhid ur-Rububiyyah ohnehin schon verwirklicht. Weil wie können sie nur Allah dienen, wenn sie glauben, dass es noch drei andere Götter gibt? In dem Moment haben sie schon wieder Kufr begangen. Das heißt, als er sagte, ila ibadatillah, yani ruf sie auf zu ibadatullah, da war schon drinnen sozusagen, implizit enthalten, Tawhidu ar-Rububiyyah. Das heißt, dass Allah huwa ar-Rabb, wa huwa ar-Razzaq, wa huwa al-Malik, wa huwa al-Mudabbir. Das war schon klar. Und genauso die Shahada. Shahadatu an la ilaha illallah. Wie kann sich la ilaha illallah jemals verwirklichen, wenn du eine andere Sache als Allah anbetest daneben? Denn la ilaha ilah heißt ma'bud. Etwas, was angebetet wird. Ilah heißt nicht Gott. Es gibt nämlich nur einen, wenn man das überhaupt so übersetzen kann ins Deutsche, das ist immer ein bisschen problematisch, aber Ilah ist etwas, was angebetet wird. Zu Recht oder zu Unrecht. Deswegen gibt es viele Ilah, es gibt viele Aliha. Die sind aber Ma'buda bi ghairi haqqin. Die sind ohne Recht angebetet. Amma, wenn du unter Allah in jedem Wörterbuch nachschaust, oder im Tafsir, was sagen sie denn? Huwa al-ma'budu bi haqqin. Allahu alamun ala al-ma'budi bi haqqin. Eigenname für den, der zu Recht angebetet wird. Und wenn du unter Ilah nachschaust, Ma'bud. Bi haqqin au bi ghairi haqq. Mit Recht oder nicht mit Recht. Viele werden zu Unrecht angebetet, aber nur einer wird zu Recht angebetet. Und deswegen sagen viele Gelehrte, dass das Wort Allah ursprünglich von Ilah kommt. Und dass ein Alif und ein Lam daran getreten ist und dass dann das eine Hamza weggekürzt wurde, dass das zweite Lam in das erste verschmolzen wurde, Udrimatul Lamu Thaniyatu fil Ula, und dann wurde ein Tafrin gemacht mit Ta'zim. Das heißt, dass man nicht sagt Allah, sondern Allah mit Ta'zim. Yani. Und die sagen, das Ganze ist deswegen passiert, wegen Kathratul Isti'amal, weil die Leute diesen Namen so oft verwendet haben. Und Al-Ilah, dieses Alif und Lam, ist deswegen dazu getreten, die Lahat. Weil das der bekannte Gott war, der eine. Nicht Ilahu Kaza wa Ilahu Kaza, dieser angebetet und dieser angebetet, aber das ist Al-Ilah, der Gott, eine der Angebetete, der eine Angebetete. Und damit haben wir inshallah in etwa begriffen, was Tawhid ist und was diese Ibadah bedeutet und wie der Tawhid richtig vorzunehmen ist und dass dies das Wichtigste ist, was ein Muslim durchzuführen hat. Und ich bitte Allah, dass er uns alle zu Muwahidin macht, dass er uns dazu verhilft, diesen Tawhid zu erlernen und diesen Tawhid in Taten umzusetzen und die Leute zum Tawhid zu rufen und vom Schirk zu entfernen. Allahumma amin, 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 walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khayran. Nakulu subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khayran.